Der Historiker und Autor Oliver Hilmes hat schon einige Bestseller veröffentlicht. Seine Bücher zum Beispiel über Alma Mahler Werfel oder Cosima Wagner oder seine Biografie über Ludwig II. Besonders erfolgreich sein Buch über Berlin 1936, die 16 Tage im August. Heute erscheint das neue Buch von Oliver Hilmes, mit dem er in Sommer und Herbst 1945 eintaucht, beginnend mit dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus. Und Oliver Hilmes lässt in diesem Buch die verschiedensten Menschen zu Wort kommen. Sieger und Besiegte, Opfer und Täter, bekannte wie unbekannte Menschen. Ganz faszinierender Blick in diese Zeit, in diese 4 Monate. Morgen ist die Buchpremiere unter Beteiligung von uns von Radio 3. Morgen die Buchpremiere in der Staatsbibliothek zu Berlin unter den Linden. Jetzt ist Oliver Hilmes zu Gast im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Ich habe jetzt schon erwähnt, Berlin 1936. Sie haben auch ein Buch über Berlin 1943 gemacht. Jetzt dieser Zeitraum, Mai bis September 1945. Warum dieser Zeitraum?
Es gibt einen äußeren Anlass. Das jährt sich nun zum 80. Mal im Sommer, 80 Jahre Kriegsende. Und ich wollte ein Buch schreiben über das Kriegsende, ohne über das Kriegsende schreiben zu müssen. Das heißt also, diesen ganzen militärgeschichtlichen Aspekt, wie der Krieg zu Ende ging, das wollte ich alles weglassen, weil das scheint mir auserzählt zu sein. Also Joachim Fest hat ja diesen Bestseller geschrieben, Untergang. Und diese ganze Schlüssellochperspektive im sogenannten Führerbunker, das ist alles durch. Ich wollte ein Buch schreiben, das am 8. Mai beginnt, also am Tag der deutschen Kapitulation, und dann bis zum 2. September führt. Der 2. September war nämlich der Tag des eigentlichen Kriegsendes. In Europa war natürlich am 8. Mai Schluss, aber in Japan wurde weitergekämpft im Pazifik. Und der Zweite Weltkrieg endet eigentlich am 2. September. Und so hat sich automatisch der Erzählhorizont ergeben, 8. Mai bis 2. September, Sommer.
Nach meinem Leseeindruck ist es ein Buch über eine Zeit des tiefen, tiefen, radikalen Umbruchs. Also ein kompletter Umbruch. Wir haben es hier zu tun mit einer Gesellschaft und mit Menschen, die sich komplett neu orientieren müssen. War das ein Reiz?
Ja, absolut. Es ist eben ein Ende und ein Anfang. Das heißt, das verbrecherische Dritte Reich ist am Ende. Und was kommt danach? Und vor allen Dingen die Frage, konnte ein Land, von dem ja alles ausgegangen ist, dieser Horror, konnte dieses Land überhaupt noch eine Zukunft haben? Das sind natürlich die Fragen, die auf der Tagesordnung damals standen, eben auch im Sommer 1945 bei der Potsdamer Konferenz. Aber eben ganz klar zu greifen, die Suche nach Lebensmitteln, nach dem Überleben. Wie haben diese Leute in Berlin zum Beispiel in diesen noch dampfenden Ruinen ihre Zukunft gestalten können?
Da gibt es zum Beispiel einen ganz spannenden Tagebuchauszug von einer Berlinerin, Else Tietze heißt sie, die eine Wanderung unternimmt durch die Stadt. Eigentlich lebt sie in Steglitz und geht nach Berlin-Mitte, ne?
Ganz genau.
Und läuft durch eine Trümmerlandschaft.
Ja, total faszinierende Geschichte, denn diese Else Tietze hat überhaupt keine Spuren in der Geschichte hinterlassen, wie auch, das war eine Hausfrau. Es hat mich wirklich viele Mühen gekostet, über diese Dame überhaupt etwas rauszubekommen. Sie war Witwe im Sommer 45, war schon Ende 60, Anfang 70, und sie schreibt zum ersten Mal in ihrem Leben Tagebuch. Sie hat noch nie ein Tagebuch geschrieben, aber sie will für ihre Kinder, von denen sie nicht weiß, ob sie den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, will sie einfach ihre Erinnerungen an diese Zeit im Frühjahr Sommer 45 aufschreiben.
Wie ein Augenzeugenbericht.
Genau, wie ein Augenzeugenbericht. Ja. Und sie schreibt also auf, was ihr tagtäglich passiert ist. Also in Steglitz, bei ihren vielen Gängen, wenn sie versucht hat, irgendwelche Nahrungsmittel zu bekommen und so weiter und so weiter. Und immer wieder die Klage, ihr lieben Kinder, hoffentlich lebt ihr noch und so weiter. Ein ganz berührendes Dokument. Und dieses Tagebuch habe ich gefunden, völlig unbekannt, völlig unveröffentlicht bislang. Und Frau Tietze konnte auch noch ganz gut schreiben, sodass man das auch gerne liest.
Ein Riesengeschenk eigentlich für einen Historiker,
total,
oder? Sowas zu finden.
Super Geschenk, total faszinierendes Dokument. Und das führt uns natürlich ganz, ganz nah an die Nöte der Menschen, hier in Berlin eben ran. Ja?
War es das, was Sie auch wollten? Also, dass man dieses Gefühl, also dass man einen Eindruck bekommt von diesem Alltag.
Ganz genau. Das ist immer mein Verlangen, und ich will eben versuchen, dass die Leserinnen und Leser wirklich das Gefühl haben, gerade neben der handelnden Person zu stehen. Ja? Und das schafft man eigentlich als Autor, indem man eben versucht, ganz tief in so eine Szene reinzuzoomen. Ja? Und das ist eben, ich finde, dann wird Geschichte eben spannend und auch hautnah erlebbar, wenn man das Gefühl hat, oh wow, ich stehe gerade neben Frau Tietze und ich bekomme das gerade mit, was ihr da widerfahren ist.
Ich habe habe ja eingangs schon gesagt, dass Sie aus sehr, sehr vielen verschiedenen Perspektiven erzählen. Und eine meiner Ideen in der Vorbereitung auf das Gespräch war, ich lese das erste Kapitel und dann zähle ich mal alle Personen auf, die da vorkommen und kann jetzt sagen, nein. Weil das würde viel zu lange dauern, diese ganzen Personen aufzuzählen. Warum so? Also warum ganz, ganz viele Perspektiven von aus, wirklich, da gibt es eben die Frau Tietze, die Witwe, da gibt es Täter, da gibt es Opfer, da gibt es russische Offiziere, da gibt es die Tochter von Stalin, jetzt bin ich doch beim Aufzählen, merke ich gerade. Ja. Ja, warum so viele?
Ja, weil das, was eben in der Zeit passiert ist, eben auch so vielfältig war. Es gibt natürlich die Perspektive einer Frau Tietze, es gibt aber auch die Perspektive, Sie haben es gesagt, der Täter, ja, also Heinrich Himmler, Heinrich Himmlers Selbstmord kommt in dem Buch natürlich vor, oder Hermann Göring, der gefangen genommen wird, ja, der auf seinen Prozess wartet, aber auch die Perspektive zum Beispiel einer Thea Sternheim, einer deutschen Schriftstellerin, die in Paris lebt, im Exil, ja, die hat natürlich eine ganz andere Perspektive darauf. Oder Klaus Mann, Erika Mann, die als amerikanische GIs, als Soldaten nach Deutschland zurückkommen und dann auf einmal in dieser fremden Heimat irgendwie klarkommen müssen. Aber zum Beispiel auch die Perspektive der deutschsprachigen Immigranten, die in Los Angeles sitzen. Alma Mahler-Werfel, Friedrich Thorberg kommen vor.
Kurt Weil,
Lotte Lenya, die haben natürlich eine ganz andere Wahrnehmung dessen, was gerade in Europa passiert. Ja. Und so ist eben das Buch im Grunde wie ein großer Chor komponiert und die Stimmen mischen sich hoffentlich zu einem einfach spannenden, eindrucksvollen Gesang.
Ja. Das auf jeden Fall. Wir haben ja zum Beispiel auch Margot Friesländer im KZ Theresienstadt, wie sie da wirklich denkt, was passiert jetzt, was kommt? Das ist ja ein unfassbarer Moment, den sie da schildern.
Genau.
Und dann Klaus Mann, Sie haben ihn angesprochen, der als amerikanischer Soldat zurückkommt nach Deutschland, nach München geht, das Haus sucht seiner Familie, in dem er aufgewachsen ist und dann erfährt, was in diesem Haus passiert ist und er wusste es gar nicht, was das ist,
genau.
Lebensborn.
Genau, ja. Also er kommt in dieses Haus zurück, die Villa ist, von außen steht sie noch, aber sie ist von innen ausgeschlachtet, man hat da also irgendwelche künstlichen Wände eingezogen, andere Wände rausgerissen. Das heißt, dieser elegante Charme, den das Haus, als die Manns da noch lebten, hatte, war weg und dann erfährt Klaus Mann von einer Münchnerin, dass das Haus als Lebensborn genutzt wurde, also im Grunde als Zuchtanstalt, wo die Nazis also in ihrer perversen Terminologie im Grunde im Gesunde, in Anführungszeichen, Arier züchten wollten. Ja. Das Ganze entbehrt natürlich einer gewissen Komik nicht, dass das ausgerechnet in Thomas Manns Villa passiert sein soll.
Ja. Warum haben Sie so bestimmte Spannungselemente in Ihrem Schreiben mit drin? Ich denke da zum Beispiel an Leo Borchardt, den ersten Dirigenten der Berliner Philharmoniker, der ja dann leider sehr früh verstorben ist, 45, unter furchtbar unglücklichen Umständen.
Er wurde erschossen.
Ja, genau. Und wann immer er auftaucht im Buch, dann schreiben sie, er hat noch so und so viele Tage zu leben.
Ja.
Oder auch die Geschichte Heinrich Himmler, ne, die Verhaftung und Selbstmord. Das schreiben sie wie ein Krimi.
Ja.
Das ist total spannend, das ist fesselnd. Ich saß da und habe gedacht, was passiert da jetzt? Ne?
Ja.
Aber warum? Warum so in einem Buch, das sich ja der Zeitgeschichte oder der Geschichte generell widmet?
Naja, ich meine, die Antwort ist ganz, ganz einfach. Ich will meine Leserinnen und Leser nicht langweilen, sondern ich will sie unterhalten. Und Unterhaltung oder Geschichte und das Erzählen von Geschichte kann auch unterhaltsam sein. Und das ist mir total wichtig. Ich bin von Hause aus Historiker. Das heißt, ich habe mir nichts ausgedacht. Wenn ich schreibe, an einem bestimmten Tag hat die Sonne geschienen und es waren 21 Grad warm, dann habe ich das recherchiert. Aber trotzdem kann man es ja so darstellen, dass man es einfach gerne liest. Und das ist immer mein Anliegen. Ich möchte Geschichte oder ich möchte kleine, viele Geschichten zu einer großen Geschichte verdichten. Und das Ganze soll natürlich auch einen literarischen Anspruch haben, denn das bin ich eben auch, nicht nur Historiker, sondern auch Schriftsteller. Und das soll einfach spannend sein, dass man es gerne liest. Und da sehe ich mich so ein bisschen in dieser angelsächsischen Erzähltradition. Und die Engländer konnten das schon immer gut. Man darf nicht vergessen, Winston Churchill, ein berühmter Historiker und Staatsmann, hat für seine Kriegsmemoiren den Literaturnobelpreis bekommen. Damit will ich mich aber jetzt nicht für irgendeinen Preis in Rede bringen. Ja. Aber das darf man nicht vergessen. Oder Theodor Mommsen hat für die römische Rechtsgeschichte den zweiten Literaturnobelpreis der Geschichte bekommen. Ja. Also man kann das schon machen, Geschichte spannend erzählen.
Absolut, überhaupt kein Einwand. Ne? Es ist sehr anekdotisch, es ist sehr erzählerisch, es ist fesselnd und man bleibt dran. Ich hatte mir gedacht, guckst du mal so ein bisschen rein. Ne? Und auf einmal waren 65 Seiten rum.
Ja.
Und das war nur das erste Kapitel und nur weil es schon so spät war, habe ich dann die Lektüre abgebrochen.
Ja.
Aber ich möchte nochmal zurück zu Klaus Mann und ich möchte auch nochmal zurück zu dem 8. Mai. Weil von Klaus Mann, den zitieren Sie auch, gibt es ja diesen Spruch, dass plötzlich alle Deutschen Antifaschisten waren.
Ja.
und ihre besten Freunde waren allesamt Juden. Ne, ist das etwas, nachdem, aus Ihrer Perspektive als Historiker, trifft das zu auf die Mehrheit der Deutschen damals 1945, im Mai 1945, dass sie plötzlich alle gesagt haben, ich war es nicht?
Ja, also quantifizieren kann ich das jetzt nicht. Also das würde ja die Mehrheit bedeuten. Das kann ich nicht sagen, ob es die Mehrheit war, aber natürlich haben es sehr, sehr viele, haben sich da versucht rauszureden. Sehr, sehr viele haben sich natürlich um sogenannte Persilscheine bemüht. Ja, das heißt, die wollten dann ihr Leben weiß waschen, ja, und ihre Taten dann eben auch ungeschehen oder unentdeckt machen. Das ist sicherlich sehr, sehr häufig passiert. Gar keine Frage. Und Klaus Mann hat sich natürlich darüber geärgert, ja, dass er mit diesen Leuten da gesprochen hat und die wussten alle von nichts. Mit einer einzigen Ausnahme. Bei seiner Reise durch Bayern kam er auch nach Bayreuth und traf dort Winifred Wagner. Und die hat ihm ins Gesicht gesagt, dass Hitler super war. Also ja, die hat das erst gar nicht versucht zu verbergen und zu verstecken, dass sie eine richtige Nazi-Anhängerin war. Und das schreibt dann auch Klaus Mann mit einem gewissen Beeindrucktsein, dass die sich erst gar nicht verstellt hat.
Ja. Das gehört halt auch zum Gesamtbild dazu, dass dann eben so ein Kaleidoskop ist.
Genau.
Ne? Das, was im Mai bis September 1945 passiert ist. Ich habe es eingangs gesagt, morgen die Buchpremiere, Lesung und Gespräch. Wie machen Sie sowas? Ich habe Sie noch nicht live erlebt bei so Lesung und Gespräch. Wie machen Sie das? Ja. Sie setzen sich hin und lesen dann erstmal 10, 20 Seiten und dann wird drüber geredet? Oder wie?
Ja, ich habe die ganz große Ehre, dass morgen Abend Udo Samel, der große Udo Samel, aus meinem Buch lesen wird.
Das wusste ich nicht, dass Udo Samel das macht.
Ja, Udo Samel macht das morgen Abend. Toll. Und so, dass ich also selber nicht lesen muss. Und er kann das natürlich tausendmal besser als ich. Und da freue ich mich sehr. Es ist wirklich eine große Ehre. Und es gibt dann ein Gespräch mit ihrer Kollegin Anna-Doro Krone und mir. Und Frau Krone wird mich dann befragen und interviewen zu dem Buch und zur Entstehungsgeschichte. Und dann wird das hoffentlich ein runder Abend. Und das Schöne ist, es ist eintrittfrei.
Ja, genau. Nur um Anmeldung wird gebeten, genau, um das auch nochmal zu sagen.
Auf der Seite der Staatsbibliothek.
Genau. Herr Hilmes, super. Dankeschön.
Vielen Dank.
Für den Besuch im Studio, für das Gespräch über Ihr neues Buch Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 45 die Welt veränderte, im Siedler Verlag erschienen, 25 Euro im Buchhandel, muss ja auch dazu gesagt werden. Dankeschön, schönen Abend heute, tollen Abend morgen.
Vielen Dank.
Oliver Hilmes zu Gast auf Radio 3 und morgen Abend, ich will es nochmal sagen, 19 Uhr im Wilhelm von Humboldt Saal in der Staatsbibliothek zu Berlin, heißt also unter den Linden, 19 Uhr geht's los. Oliver Hilmes Buchpräsentation, Buchpremiere mit Udo Samel, wie ich gerade gehört habe, toll, und mit unserer Literaturredakteurin und Kritikerin Anne-Doro Krohn.